Und zwar Gebet und Gegenwart Gottes. Da ging es um die persönliche Dimension von Gebet. Und das ist eine Dreier-Serie. Der zweite Teil ist heute. Da geht es um Erneuerung der Kirche durch Gebet. Und dann im Juli geht es um Erneuerung der Gesellschaft und Gebet.
Ja, Erneuerung der Kirche durch Gebet, das ist das Thema der Predigt. Im Juli dann die Fortsetzung, Erneuerung der Gesellschaft durch Gebet. Es geht um den Vineyard-Wert, Erneuerung, die Kirche und Gesellschaft durchdringt. Erneuerung, die Kirche und Gesellschaft durchdringt. Wir schätzen den Auftrag und die Sendung Gottes, sein Leben heute auszubreiten. Dieses Leben vollzieht sich in bestehenden und neuen Formen von Kirche und Gesellschaft. Darum engagieren wir uns in gesellschaftlichen Fragen in der Hoffnung, unsere Welt positiv mitgestalten zu können. Und ein Leitsatz dieses Vineyard-Wertes, um den es heute auch geht, Erneuerung bestehender Formen. Wir verschenken uns an die ganze Kirche Jesu, indem wir weitergeben, was uns anvertraut wurde. Wir tun dies in einer Haltung von Wertschätzung und Respekt, um zu ermutigen, auszurüsten und zu bevollmächtigen. Das ist der Vineyard-Wert und ich beziehe den auf mein Leib- und Magenthema Gebet. Und ich hatte letzten Samstag auf Sonntag in der Nacht einen ganz komischen Traum. Ich habe geträumt, es gäbe so ein Gemeindetreffen und da wäre so ein kleiner Junge reingekommen und jemand von uns hat ihm gesagt, dass Gott mit ihm etwas vorhat und mit seinem Leben und dass Gott ihn gebrauchen möchte. Und der kleine Junge hat gestrahlt und ist dann wieder die Tür rausgesprungen. Und vor mir in dem Traum, vor mir auf dem Boden, hat eine junge Frau gesessen. Und die hat das mitbekommen und die war irgendwie betroffen und hat leise angefangen zu weinen. Und es schien so, als wäre sie nicht in dem, wozu sie Gott mal berufen hatte. Und sie hat sich dann auf den Boden gelegt als ein Zeichen einer neuen Hingabe. Und in dem Traum habe ich das alles beobachtet und ich musste auf einmal mittendrin heftig weinen, als ich an die vielen Menschen gedacht habe, die mal einen Anfang mit Gott gemacht haben und die aber nicht in ihre Berufung hineingekommen sind und die jetzt andere Wege gehen. Und dieser Traum, der hat mich so bewegt, dass ich gedacht habe, wie kommt das, dass Menschen nicht in ihre Berufung hineingehen und wie können wir dafür beten, dass Menschen das tun, was Gott ihnen gezeigt hat und wozu Gott sie gerufen hat? Es gibt dazu einen Bibeltext, der steht in Matthäus 9, Vers 35 bis 10, Vers 1. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte sie in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Es sind so 4 Schritte in diesem kurzen Bibeltext. Das eine ist, Jesus geht selber los, er predigt und er heilt und er lehrt. Und dann merkt er, dass dieses Volk, das hat so viele Nöte und es rührt ihn an. Hier steht, es jammert ihn. Und er sieht, es fehlen Hirten. Er sieht einfach, hier fehlen Menschen, die diesem Volk weiterhelfen können. Und dann sagt er zu den Jüngern, Hier, die Ernte ist groß, hier sind die Menschen, aber es fehlen Arbeiter in der Ernte. Und dann sagt er, betet dafür, betet für Arbeiter in der Ernte. Das sagt er zu den Jüngern in diesem zweiten Schritt. Und dann erst in dem dritten Schritt sendet er die Jünger selbst aus. Er ruft sie zu sich und dann gibt er ihnen die Macht, eben große Dinge zu tun. Aber der Schritt davor ist, lasst euch von dieser Not anrühren, lasst euch davon betreffen. Und dann wird er auch aussenden. Das fand ich in dem Zusammenhang wichtig. Und es gibt ein Buch, das heißt Vom Beten von Ole Hallesby. Und ich habe da in der letzten Predigt schon sehr viel zitiert. Der bringt die Sachen so gut auf den Punkt. Und ich möchte auch heute etwas daraus vorlesen zu diesem Bibeltext. Er schreibt, Jesus selbst sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Unsere erste Aufgabe ist es, Arbeiter zu finden und zu berufen, die Gott an den verschiedenen Stellen seines Weinbergs einsetzen kann. Dies ist etwas, das nur durch Gebet geschieht. An diesen Teil der Gebetsarbeit denken bestimmt nur wenige. Wir beten viel eher für diejenigen, die bereits in der christlichen Arbeit tätig sind. Vielleicht beten wir auch für solche, die gerade ausgebildet werden, aber so weit sind die wenigsten von uns, dass sie für diejenigen beten, die weder in der Ausbildung noch in der Arbeit stehen, die der Herr aber ausersehen hat für eine bestimmte Aufgabe. Und nun sagt das genannte Wort Jesu, dass diese von Gott nicht berufen und ausgesandt werden ohne unser Gebet. Es ist eine ganz große Gefahr für unsere christliche Arbeit, wenn Arbeiter hinausgehen, die der Herr nicht gesandt hat. Die Arbeit, die sie tun, bleibt Menschenwerk. Auch wenn sie selbst noch so viel persönliche Kraft und organisatorische Fähigkeiten haben. Es gibt Leute auf den Missionsfeldern, die einfach nicht dorthin gehören. Einzelne von ihnen sind nicht einmal bekehrt. Und gleichzeitig bleiben Leute zu Hause, die Missionare sein sollten. Das ist unsere eigene Schuld. Wir hätten dafür beten sollen, dass nur solche hinausgehen, die von Gott gesandt sind. Und gleichzeitig, dass diejenigen, die von Gott bestimmt sind, nicht zurückbleiben, sondern auch wirklich hinausgehen. Wir brauchen Gebet. Unsere Kirche, unsere Gemeinde braucht Gebet. Und wenn wir von Erneuerung der Kirche sprechen, dann geht es darum, dass Menschen ihre Berufung finden und dass sie ermutigt werden. Es geht darum, dass wir mit offenen Augen durch die Gemeinde gehen. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht. Wenn ich manchmal jemanden sehe, dann ist das so, das ist so wie ein, da passiert irgendwas bei mir, dass ich denke, was könnte Gott mit dem vorhaben? Und irgendwo ist das auch eine Freude, so zu überlegen, was könnte das sein, was Gott für den oder diejenige vorgesehen hat. Und es macht auch Freude, wenn man jemanden begleitet und merkt, der entdeckt plötzlich, hey, dafür hat mich Gott berufen. Das macht wirklich Freude. Also es fängt damit an, dass wir einander mit anderen Augen sehen, nämlich dass wir ineinander das Potenzial sehen, was Gott in uns hineingelegt hat. Und dass wir uns gegenseitig ermutigen, wirklich dieses Potenzial zu sehen. Dann der zweite Schritt. Gebet um Erneuerung der Kirche bedeutet, dass Menschen zugerüstet und gefördert werden. Und ich finde das Bild ganz schön. Da ist jemand, der tanzt auf einem Seil, hat so eine Balancierstange und unten stehen welche mit einem Netz und die fangen ihn auf. Also wenn man zugerüstet oder gefördert wird, darf man ausprobieren. Man darf mutig sein, weil da gibt es ein Netz unten drunter von Menschen, die fangen einen auf. Man darf Fehler machen. Und dieses Zurüsten und Fördern ist eine tolle Aufgabe. Und dafür zu beten, dass Menschen wirklich wachsen im Glauben, dass sie nach und nach immer mehr lernen, dass sie in das Bibellesen reinkommen, dass sie charakterlich immer beständiger werden, bestimmte Disziplinen lernen, dass sie auch mal Fehler machen, aber dass da ein Netz ist und dass es Spaß macht, mit Netz und doppeltem Boden unterwegs zu sein, in diese Schule. Und das ist ein wichtiger Teil von Erneuerung der Gemeinde oder Erneuerung der Kirche. Der dritte Punkt, Gebet um Erneuerung der Kirche beinhaltet, dass Menschen freigesetzt und bevollmächtigt werden. Da bekommt dieser Mensch einen Schlüssel in die Hand. Ich denke, wenn man 18 ist und zum allerersten Mal Führerschein hat und ein Auto und man bekommt diesen Autoschlüssel überreicht, das ist ein Gefühl von Bevollmächtigung. Und genau darum geht es auch. Es geht darum, freigesetzt zu sein, bevollmächtigt zu sein. Ich kann mich daran erinnern, als ich den Führerschein frisch hatte und meine Schwester und ich durften das erste Mal mit dem Auto meines Vaters fahren, da war es so, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, jetzt sind wir frei. Jetzt sind wir nicht mehr auf die großen Jungs angewiesen, die uns fahren. Jetzt können wir selber fahren. Es war toll. Und dieses Freisetzen und Bevollmächtigen, das ist sowas Schönes. Und dafür können wir beten in der Gemeinde. Wir können dafür beten, dass Menschen nicht nur in ihre Berufung reinkommen, nicht nur in ihrer Berufung wachsen, sondern dass sie losgehen und dass sie tatsächlich in Vollmacht das tun, wozu Gott sie berufen hat. Dass sie als Arbeiter die Ernte einfahren. Und das braucht Gebet. Das braucht unser Gebet. Meine Großmutter war eine Beterin. Und ich habe das große Vorrecht, dass ich ihre Bibel geerbt habe. Das ist so eine Bibel Luther 1912. Und sie hat die tatsächlich zu ihrer Konfirmation gekriegt. Und die ist so zerflettert und zerlesen, dass man teilweise Seiten gar nicht mehr erkennen kann. Aber wenn ich die Bibel aufschlage, spüre ich etwas von diesem Glauben, von dem, was sie ihr Leben lang da praktiziert hat. Das ist sie übrigens, die Bibel. Und da steht am Rand eine Bemerkung, das kann man hier vorne gar nicht so erkennen. Da steht ein Bibelvers unterstrichen für meinen Vater vor seiner Ausbildung 1969 an der Bibelschule in Wuppertal. Das hat sie da an den Rand geschrieben. Und mein Vater ist Prediger gewesen, ist jetzt im Ruhestand. Und bevor er seinen Dienst angefangen hat, hat seine Mutter das in ihre Bibel reingeschrieben. Und sie hat für ihn gebetet. Und mein Vater hat mir dazu mal folgende Geschichte erzählt. Er war noch nicht lange im vollzeitlichen Dienst. Da gab es einen großen Streit zwischen zwei älteren Predigern, die als Gastprediger in der Gemeinde von meinem Vater waren. Und dieser Streit hat damit geendet, dass die beiden sich getrennt haben. Und der eine der beiden ist dann nicht mehr gekommen. Und mein Vater war ja damals noch sehr jung. Und das hat ihn so in seinem Glaubensleben verunsichert, weil der stand in diesem Konflikt zwischen den Fronten. Und in dem Moment ist ihm der Bibelvers eingefallen, den meine Oma in ihrer Bibel angestrichen hatte. Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und dieser Bibelvers hat ihn dazu ermutigt, weiterzumachen. Und es ist wirklich ein sehr gesegneter Dienst gewesen, den er sein Leben lang ausgeübt hat. Wir brauchen geistliche Väter und wir brauchen geistliche Mütter, die in dieser Weise Menschen begleiten. Gebet um Erneuerung der Kirche geschieht durch geistliche Väter und Mütter. Das sind die vier. Ich finde daran so schön, die stehen zusammen. Geistliche Väter und Mütter stehen nicht alleine, sondern die stehen zusammen und beten für die, die ihnen anvertraut sind. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die dafür beten, dass sich Menschen von Gott rufen und einsetzen lassen. Die im Gebet für andere Menschen einstehen und sie begleiten. Und die dafür beten, dass sie Versuchungen widerstehen und bis zum Ende durchhalten. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die dafür beten, dass der Herr Arbeiter in die Ernte einsetzt. Es ist so wichtig, so wichtig. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in unserer Gemeinde nicht eine Generation nach der anderen verlieren, sondern gewinnen. Dass unsere Kinder und Kindeskinder, dass die genauso im Glauben gehen, wie Gott uns mal gerufen hat. Und dieser Traum, den ich da hatte, was ich am Anfang erzählt habe, das war für mich so eindrücklich, dass ich gedacht habe, Herr, ich möchte nicht weinen darüber, dass Menschen nicht in ihre Berufung reingekommen sind. Ich möchte sehen, wie sie eine lebendige Beziehung mit dir leben und wie sie in ihrem Glaubensleben Schritte gehen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir viele sind, viele geistliche Eltern, die einfach Sorge tragen für die, die uns anvertraut sind. Wie können wir sonst noch für Erneuerung in unserer Gemeinde beten? Das war nämlich jetzt nur der erste Teil. Indem wir für unsere Pfarrer beten. Ole Hallesby schreibt, wir klagen oft über schlechte Pfarrer. Es ist verhältnismäßig leicht zu klagen, aber wir sollten lieber über uns selbst und über unser laues Beten klagen. Nach Jesu Wort sollten wir mitbestimmen, wer geistlicher sein soll. Stattdessen nehmen wir still die Pfarrer hin, welche die Kirchenleitung schickt. Wir überlassen es einigen von Amts wegen Verantwortlichen zu entscheiden, wer in unserer Kirche Pfarrer sein soll. Das dürfte nicht so bleiben. Nach Jesu Wort hat der Gläubige nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, dabei zu sein und mitzuentscheiden, wer Pfarrer werden soll und wer nicht. Aber das ist eine Arbeit, die allein auf den Knien verrichtet werden kann. Gläubige Freunde, wir wollen an diese Arbeit gehen. Denkt einen Augenblick darüber nach, was das für unsere Kirche und unser Volk bedeuten würde. Tausende von Pfarrern, rechtgläubigen Pfarrern, mit einer brennenden Sorge für unsere Seelen, von Gott gesandt und ausgerüstet, zerstreut über das ganze Land. Die einen lächeln überlegen, die anderen seufzen niedergeschlagen bei solchen Gedanken. Sicher, es wäre besser, wenn wir alle das Wort Jesu von Neuem erwägen würden. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und nichts soll euch unmöglich sein. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollten überall mit unserem Gebet dabei sein und den Gnadengaben zum Durchbruch verhelfen. In einem Dorf oder in einer Gemeinde fehlt es zum Beispiel an einem geeigneten Leiter. Anstatt nun über die mangelnden Leiter zu klagen, sollten wir vielmehr um die Gabe der Führerschaft bitten. In einer anderen Gegend hat man einen solchen geeigneten Leiter, es fehlt ihm aber die bestimmte Gnadengabe der Wortverkündigung. Auch da sollten wir uns auf Jesu Worte besinnen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das hat er 1931 geschrieben, deswegen das etwas seltsame Deutsch, aber ich finde, das ist hochaktuell. Dann schreibt er über unsere Leiter. Gebet um Erneuerung der Kirche für unsere Leiter. Ich zitiere wieder. Zu unserer Gebetsarbeit gehört auch das Eintreten für unsere Leiter. Sie tragen große Verantwortung. Zu ihrer Aufgabe gehören nicht nur Weisheit und Erfahrung, sondern auch großer persönlicher Mut, der nach eigener Überzeugung zu handeln wagt und nicht nur auf die Meinung der Mehrheit lauscht. Dazu gehören auch Kraft und Ausdauer, um das durchzuführen, was man als Gottes Willen erkennt, auch wenn Widersacher zu triumphieren und Freunde müde zu werden scheinen. Es ist eine leichte Sache zu kritisieren. Hinterher sind wir alle klug. Dann sehen wir, wie die Sache hätte angegriffen werden sollen. Aber im Voraus sehen wir es gar nicht. Und da müssen die Führer handeln. Anstatt ihnen mit Kritik zu begegnen, müssen wir sie im Gebet tragen. Ich meine damit nicht, dass wir immer gutheißen sollten, was sie bestimmen. Wenn du glaubst, dass sie fehlerhaft handeln, dann sage es ihnen in demütiger Liebe. Vor allen Dingen bete für sie. Bete so lange für sie, bis sie selber davon überzeugt sind, dass sie die Sache falsch anfassen. Dann hast du nicht nur richtig gehandelt, sondern einen gewaltigen Sieg errungen. Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Auch Kritik ist ein heißes Eisen und er sagt uns, in welcher Weise wir Dinge ansprechen sollen und dass wir dafür beten sollen, dass Gottes Wille geschieht. Es geht noch weiter. Gebet für unsere Prediger. Ich zitiere wieder. So sollen wir immer für den Prediger und Lehrer beten. Es ist schwer, Prediger zu sein. Zunächst ist es eine große Verantwortung, das Evangelium zu verkündigen und das Wort recht zu gebrauchen. Außerdem ist ein Prediger ungewöhnlich vielen und großen Versuchungen ausgesetzt. Besonders nah liegt die Gefahr, hochmütig zu werden oder kleinmütig, je nachdem, ob seine Verkündigung Erfolg oder Misserfolg zu haben scheint. Hörst du Prediger, die hochmütig geworden zu sein scheinen, so bitte Gott, er möge sie so klein und geistlich arm machen, dass sie ihren Zuhörerkreis wieder speisen können. Hörst du hingegen von einem Pfarrer, der den Mut zu verlieren droht, so bitte Gott, er möge ihm neuen Mut geben. Bete vor allen Dingen für die einfachen Laienprediger, dass sie sich nicht überflüssig fühlen. Bitte um Gottes Kraft für sie. Dann wirst du erfahren, dass auch sie irgendeine frohe Botschaft vom Himmel zu bringen haben, selbst wenn es ihnen an großen Gaben oder der Kunst packender Darstellung fehlt. Fand ich irgendwie gut. Er hat auch recht, weil es ist tatsächlich so. Also die Gefahr ist wirklich, dass man sich was einbildet, dass ich mir einfach was einbilde darauf, dass ich was zu sagen habe, in Anführungsstrichen. Oder, dass ich denke, ich habe überhaupt nichts zu sagen und ich fühle mich so klein mit Hut. Und manchmal ist das so dicht nebeneinander. Und von daher, da ist viel dran. Also Prediger brauchen Gebet, damit sie sich weder überheben noch zu gering von sich denken. Und ihr dürft dafür beten, wenn ihr merkt, es steigt uns hier irgendwie was in den Kopf, dürft ihr dafür beten, dass Gott uns da zurechtstutzt. Ich finde das wichtig. Aber ihr dürft uns auch ermutigen, wenn das Gegenteil der Fall ist. Dann noch ein letzter, sehr spannender Punkt, wie ich finde. Gebet um Erneuerung der Kirche für unsere Versammlungen. Da schreibt Ole Hallesby: Von besonderer Bedeutung ist es, für die Gemeindeversammlung zu beten. Hier haben wir viel versäumt. Unter den Vorbereitungen für die Versammlung nehmen wir leider die Vorbereitung durch Gebet am leichtesten. Wie werden Versammlungen gewöhnlich vorbereitet? Wir setzen fest, wo und wann sie abgehalten werden sollen. Und sorgen dafür, dass wir einen Prediger haben. Wenn wir die Versammlung dann noch richtig angekündigt haben, glauben wir, alles getan zu haben. Wir beten höchstens noch für die Versammlung, eben bevor wir hingehen. Viele kommen dann zu spät. Andere sind zeitig da, aber benutzen sie die Zeit, um für die Versammlung zu beten? Nein, gewöhnlich reden sie über Hinz und Kunz, bis es endlich soweit ist, dass die Sache beginnt. Und dann wundern wir uns, dass unsere Versammlungen so wenig fruchtbringend sind. Die Hölle lacht und der Himmel weint über solche Versammlungen. Wieder lautet das wehmütige Wort unseres Herrn: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ach, wenn nur Gottes Volk die Arbeit sähe, die vor den Versammlungen im Gebet geleistet werden sollte. Dann würden die Gläubigen selbst ganz anders gesegnet werden. Und die Versammlungen würden heilige Kraftzentren werden, wo wunderbare Dinge geschehen würden. Die Form der Predigt wäre vielleicht die gleiche, aber es würde sich eine neue Kraft durch sie offenbaren. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Der Satz hat mich getroffen. Und ich denke, es ist tatsächlich so, Gott möchte uns so viel mehr geben. Und diese Sache des Betens ist nicht nur irgendwas für alte Leute. Die Sache des Betens ist etwas, was Gottes Kraft anzieht. Es geht darum, dass wir diese heiligen Kraftzentren erleben. In unserer Gemeinde, in unserem eigenen Leben, in unserem Umfeld. Ich komme zum Schluss der Predigt und ich habe das noch mal ein bisschen zusammengefasst und ein paar Fragen zum Nachdenken aufgeschrieben. Es ist so eine kleine Standortbestimmung. Wir können uns da jetzt ein bisschen Zeit dafür nehmen. Bete ich für die Ermutigung, Zurüstung und Bevollmächtigung von Menschen? Bete ich für unsere Pastoren und bete ich dafür, dass Gott Menschen mit pastoralen Berufungen einsetzt, damit sie ein Segen für unsere Gemeinden werden? Bete ich für unsere Leiter, dass sie weise handeln und gute Entscheidungen treffen? Bin ich bereit, fehlerhaftes Handeln im Gebet mitzutragen und in demütiger Liebe anzusprechen? Bete ich für unsere Prediger, dass sie weder zu viel noch zu wenig von sich halten und dass sie immer geistliche Nahrung zum Weitergeben haben? Bete ich für unsere Gottesdienste und Veranstaltungen, damit sie zu heiligen Kraftzentren werden, in denen wunderbare Dinge geschehen? Vor einigen Wochen hatte ich, als ich mit anderen zusammen gebetet habe, für die Gemeinde so ein Bild von verschiedenen Menschengruppen, die um verschiedene Lagerfeuer drumherum gesessen haben. Und diese Lagerfeuer, das Holz war fertig vorbereitet. Es war auch so ein Grillanzünder drin, kleine Späne, große Hölzer, es war alles bereit. Und die haben um diese Lagerfeuer drumherum gestanden, aber es hat was gefehlt. Es hat das Feuerzeug gefehlt, um anzuzünden. Und ich glaube, das ist das, was Gebet bewirkt. Bei all dem, was wir in der Gemeinde tun, bei all dem, was wir auch so leisten, geht es darum, dieses Feuerzeug zu haben, anzuzünden und wirklich zu pusten, dass das Feuer sich entwickelt und auch dran zu bleiben, damit das Feuer tatsächlich brennt. Jesus, und in diesem Sinn bitte ich dich für Erneuerung unserer Gemeinde, dass sich wirklich dieser Gebetsgeist noch mehr ausbreitet und dass du dieses Feuer entstehen lässt, dass das, was du in uns angefangen hast, dass du es vollendest, auch was du in unserer Gemeinde angefangen hast, dass du es zur Entfaltung bringst und vollendest. Und ich bitte dich einfach, dass du Berufungen freisetzt und dass Menschen gefördert werden, dass sie bevollmächtigt werden, freigesetzt werden. Herr, ich bitte dich einfach für geistliche Väter und Mütter, die aufstehen und ihren Platz einnehmen. Amen.